Diese Folge wird unterstützt von Kicker, der deutschsprachigen Sportmedienmarke. Egal ob App, Web, Print, Podcast oder Video. Beim Kicker findet man zu über 20 Sportarten alles, was man wissen muss.
SHK Show. Der Podcast für das SHK-Handwerk.
Hallo zusammen und herzlich willkommen in der SHK Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und mein heutiger Gast ist Andreas Koch Martin. Er ist Geschäftsführer der Innung SHK Berlin. Hallo Andreas.
Hallo Max, ich freue mich, dass ich mal wieder mit dir zusammen einen Podcast machen darf.
Es ist schon eine Zeit her, Andreas, ne? Ich habe es vorher gesehen, 2 Jahre ist es her und seitdem ist einiges passiert, ne?
Das ist richtig, ja.
Lass uns doch mal über ein ganz konkretes Ereignis sprechen, was noch gar nicht so lange her ist. Du warst gemeinsam mit Kollegen in Ägypten. Ihr habt im April eine Reise nach Ägypten gemacht mit dem Ziel, ja, das darfst du mir jetzt sagen, was war denn das Ziel dieser Reise?
Ich fange vielleicht ein bisschen früher an.
Ja, gerne.
Es war eine Delegation des GIZ, also der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die unmittelbar dem BMZ unterstellt ist, bei uns und hat unser Kompetenzzentrum hier in Berlin besucht, war aber auch noch bei anderen Playern, wie zum Beispiel auch der Kfz-Innung. Die nenne ich deshalb, weil die nämlich mit uns gemeinsam unterwegs waren hinterher. Gut, die haben sich das Ganze angeguckt, das war schon eine relativ hochrangige Delegation mit Vertretern aus Marokko und Ägypten. Das waren auch wirklich Vertreter auf Ministeriumsebene. Da war der stellvertretende Bildungsminister von Ägypten zum Beispiel mit dabei, der leider verstorben ist in der Zwischenzeit. Ein ganz, ganz guter, kompetenter, sympathischer Mann, aber gut, sei es drum. Und wir haben uns dort ausgetauscht. Und es wurden verschiedene Programme, die dort gerade in Ägypten und in Marokko laufen, vorgestellt. Unter anderem ein Projekt, das trägt den schönen Namen TAM. Nennt sich, ich sage es mal ganz kurz, ja. Towards a Holistic Approach to Labor Migration, Governance and Labor Mobility in North Africa.
Ganz einfach.
TAM. Gut, komplizierter Name. Aber ganz einfache Botschaft, es geht darum, dass dort junge Menschen vorbereitet werden, um wirklich hier eine Lebensperspektive zu bekommen. Hintergrund ist, ich bleibe jetzt beim Beispiel Ägypten, in Marokko ist die Situation aber durchaus ähnlich, dort strömen jedes Jahr, man muss sich das vorstellen, 700.000 junge Menschen auf einen Arbeitsmarkt, den es nicht gibt. Mhm. Das ist das große Problem. Das heißt, es besteht wirklich, wirklich ein großes Interesse daran, diesen jungen Menschen eine echte Lebensperspektive zu bieten. Wir waren in Kairo, ich habe das gesehen, da stehen junge Leute an der Straße und verkaufen Papiertaschentücher in kleinen Päckchen, verkaufen Brot, dass sie vorher in einer Großbäckerei eingekauft haben, verkaufen es dort auf den Straßen weiter. Nur beispielhaft.
Ja.
Gut. Also es geht darum, denen wirklich eine Perspektive zu bieten und die dann auch dauerhaft hier in den nordeuropäischen Ländern arbeiten sollen. Und der zweite Grund ist, dass Ägypten diese Menschen nicht nur eine Chance geben will, sondern auch ein Stück weit darauf angewiesen ist, dass die Menschen, die dann hier arbeiten und auch hier bleiben, womöglich regelmäßige Transferleistungen in ihre Heimatländer bringen.
Okay.
Man mag es nicht glauben, der größte Devisenbringer sind nicht irgendwelche Ressourcen, Textilien, Baumwolle, Bodenschätze oder sonst irgendwas, es ist auch nicht Tourismus, sondern es sind die Transferleistungen, die von abroad kommen, also aus dem Ausland kommen, um die Familienmitglieder oder wen auch immer zu unterstützen.
Okay.
Das ist der Hintergrund und bei uns ist es ganz einfach so, wir brauchen junge Leute.
Ja. Kannst du mal über dieses, über den, nicht den Bildungsstand, aber wie der Bildungsweg in Ägypten ist, gibt es da überhaupt sowas wie eine Ausbildung, wie wir es jetzt hier in Deutschland kennen? Oder auf welchem Stand sind da die jungen Menschen? Können die überhaupt eine Ausbildung erfahren in irgendeinem Bereich?
Also eine Ausbildung in der Form, wie wir sie kennen, nach der allgemeinbildenden Schule, gibt es dort bisher wirklich nur in Anfängen. Mhm. Es gibt Schulen, also das sind berufliche Schulen. Dort wird Wissen vermittelt, aber der Praxisbezug ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, den wir hier gerade eben auch in Deutschland haben. Kannst du gar nicht vergleichen. Es läuft wahnsinnig viel on the job, also die lernen, indem sie arbeiten. Mhm. Und bringen Wissen mit. Aber, und das ist der Ansatz, dass man jetzt wirklich versucht, dort, und davon durften wir uns auch überzeugen, dass man wirklich versucht, unser duales System zumindest so gut es irgendwie geht, und wenn es nur in Teilen ist, in das dortige Berufsbildungssystem zu implementieren. Mhm. Das sind bisher nur ausgewählte Schulen. Wir haben die in Kairo kennenlernen dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes und die sind auch alle super stolz, dass sie in solchen Projekten mit eingebunden sind. Wenn wir da hingekommen sind, dann standen die ganze Lehrerschaft, die ganze Schulleitung, die ganzen Auszubildenden, alle standen da und wollten fotografieren und mit dabei sein. Es war schon echt klasse. Aber das, was ich gesehen habe, ist auf einem zum Teil wirklich niedrigen Niveau. Und dann, ich war auch in Werkstätten, die waren völlig überraschend. Das war 4.0. und andere Werkstätten, wo du dachtest, boah, in welchem Jahrtausend befinde ich mich gerade? Mhm. Also die Spanne dessen, was da war, war einfach unglaublich. Aber sie haben mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, wirklich versucht, duale Strukturen dort einzubringen, dort zu implementieren. Und das zu sehen und zu erleben, war schon an sich echt richtig klasse. Ja. Worum es also dort geht, ist natürlich auch für den eigenen Markt auszubilden, aber vor allen Dingen auch die jungen Leute auf das vorzubereiten, was hier passiert. Und das ist eben die Aufgabe vor Ort, die die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu erledigen hat.
Das heißt, Ziel ist, langfristig, mittelfristig junge Menschen nach Deutschland zu ziehen und in das Handwerk im besten Fall zu integrieren. Da reden wir dann aber davon, dass sie hier eine Ausbildung machen sollen. Du nickst schon mit dem Kopf. Das heißt, das ist das Ziel. Wir wollen über diesen Weg auch Auszubildende gewinnen und nicht direkt die voll ausgebildete Fachkraft, die es ja dann zumindest auf dem Stand in Ägypten nur wenig oder nur selten gibt.
Ja, also Ziel kann erst einmal nur sein, dass wir hier die Ausbildung dann tatsächlich auch vornehmen. Alles andere wäre im Moment wirklich illusorisch. Mhm.
Und da gibt es auch die rechtlichen Möglichkeiten. Du hast dieses Programm angesprochen, also es ist dann eine legale Arbeitsmigration oder wie funktioniert das dann rechtlich genau?
Das Ganze nennt sich auch, das ist tatsächlich so, nennt sich Regular Migration. Aha. Also das geht wirklich darum, geregelte Migration zu machen. Wir reden nicht, bei uns zumindest nicht, von Remigration. Und das Ganze passt natürlich auch ganz wunderbar. Wir haben seit einiger Zeit ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo ja so auch so eine Score-List erstellt wird, nach der dann festgelegt wird, für wen sich das anbietet. Und wenn du dann eine solche Vorbereitung hast und das Ganze auch wirklich in geregelten Bahnen läuft, dann ist das im Rahmen dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ganz wunderbar darstellbar. Mhm. Und letztendlich, wir machen seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, arbeiten wir ganz eng mit Geflüchteten zusammen. Die machen bei uns einen wirklich nicht unerheblichen Anteil an den normalen Ausbildungsverhältnissen aus. Mhm. Und du darfst mir glauben, unterm Strich schneiden die nicht schlechter ab als die anderen.
Ja, ich weiß, ich kenne persönlich einige Geflüchtete, die selbst im Handwerk tätig sind, ob es als Bäcker ist oder auch im Kfz-Handwerk. Und die sind alle auf einem Top-Niveau mittlerweile unterwegs. Also das ist, denke ich, für uns als Gesellschaft, als Handwerk, eine Riesenmöglichkeit, an Nachwuchskräften einfach auch zu gewinnen und da einfach Leute auch fürs Handwerk wieder begeistern zu können. Jetzt mal konkret zu dieser regulären Migration. Ist das was jetzt schon läuft? Also werden bereits, jetzt mal mit Beispiel Ägypten, werden bereits junge Menschen aus Ägypten hier in den Arbeitsmarkt eingeführt, oder ist es etwas, was jetzt erst perspektivisch aufgebaut werden soll?
Das wird jetzt aufgebaut. Wir haben wirklich dort richtig geackert, kann ich nicht anders sagen. So eine Terminfolge hatte ich wirklich so gedrängt noch nie. Wir mussten morgens Hotel 7 Uhr frühstücken, 8 Uhr wurden wir abgeholt und dann ging es Termin, 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 Termin. Also wir haben so viele Leute gesprochen, es waren so viele Eindrücke und Impressionen, die du in der kurzen Zeit gewonnen hast. Also wir sind sonntags angekommen, dann ging es gleich Montag los und Freitag wieder zurück. Aber die Tage waren so vollgepackt. Ich glaube, Kulturprogramm bestand aus einer Stunde. Pyramiden vom Gizeh, die haben wir gerade so eben noch am letzten Donnerstagabend geschafft. Der Rest war wirklich, wirklich, wirklich vollgepackt. Also wir sind dort erst am Anfang.
Okay, aber seid ihr in Berlin dort gemeinsam mit dem Kfz-Gewerbe federführend? Weil ich meine, das Thema ist ja für Gesamtdeutschland relevant.
Also wir sind tatsächlich quasi so eine Art Modellversuch. Hm. Ob die Kollegen im Kfz-Bereich das so hinbekommen, das kann ich echt nicht beurteilen. Bei uns ist einfach der große Vorteil, wir sind eine große Innung, wir haben das komplette Portfolio und haben diese Projektarbeiten schon immer gemacht. Das gehört seit wie vielen Jahren mit bei uns dazu. Und insofern, wir haben Coaches. Wir wissen einfach, wie es geht und sind ganz anders darauf vorbereitet. Und was ganz wichtig ist, wir haben auch ganz viele unserer Betriebe für solche Themen aufgeschlossen. Hm. Also es ist jetzt ein Start. Vom großen Rollout möchte ich jetzt noch nicht reden. Aber was wir jetzt machen, die nächsten Schritte sind, wir machen mal einen Austausch zwischen denen, die wirklich die Ausbildung dann auch machen. Da werden wir uns natürlich schon die Besten überall rauspicken und die zusammenführen. Einfach, dass sie mal ein Gefühl dafür kriegen, was denn hier wirklich passiert und wie Umsetzung dual hier vor Ort aussieht. Ich freue mich da ganz doll drauf, weil ich kann wirklich nach diesen paar Tagen, die ich da war, auch sagen, ich habe da wirklich Freunde gewonnen. So, ja. Das war einfach so. Weil wir so intensiv miteinander gearbeitet haben, wie ich das nur selten erlebt habe. Also die nächsten Schritte sind durchaus geplant. Mhm. Es gibt einen ganz großen Begrenzungsfaktor, sonst wäre, glaube ich, alles ziemlich easy. Wohnen in Großstädten, wenn du nicht irgendwo bist, wo halbwegs bezahlbare Mieten sind, das ist die große Herausforderung. Mhm. Das ist der größte limitierende Faktor auch, um die jetzt auch hier hinzuholen. Gut, wenn die mal eine Woche hier sind, dann kriegst du ja irgendwie gebacken. Ja. Aber es geht darum, dass sie wirklich, wirklich irgendwo wohnen können. Und wir müssen sehen, dass wir das, was wir bei Studenten ja schon immer haben, Studentenwohnheime, auch wenn wir die nicht in ausreichender Zahl haben, aber es muss auch viel mehr mehr Azubi-Wohnheime und sowas geben.
Ja.
Ohne das können wir uns die tollsten Sachen ausdenken. Wir müssen die Unterbringungsfrage klären. Nun gibt es einige Bundesprojekte. Das eine davon heißt Junges Wohnen, das dann aber regional weitergearbeitet wird. Aber da musst du dich auch schon sehr drum kümmern, um solche Sachen hinzukriegen. Wir überlegen tatsächlich selber als Innung ein Wohnheim zu bauen. Wir haben, das ist jetzt nicht makaber, wir haben angrenzend direkt einen Friedhof und der wird zu Teilen nicht genutzt, und zwar direkt angrenzend an unser Grundstück, dass wir wirklich überlegen, ob wir dort ein solches Wohnheim aufbauen können. Das ist alles noch sehr vage. Finanzierungsfrage ist natürlich entscheidend, aber das zum Beispiel ist so ein Ansatz, ist ein gefangenes Grundstück auch. Von daher gibt es nicht allzu viele Interessenten, die da überhaupt was mit anfangen könnten. Ja. Mal gucken, was das wird. Aber solche Ideen musst du halt auch immer mitdenken, sonst wird ja diese geregelte Migration nicht funktionieren.
Ja, ich weiß, es gibt auch viele Betriebe, die selbst auch schon da aktiv werden und selbst auch, wie ihr es auch mal plant oder zumindest im Kopf habt, selbst Räumlichkeiten entweder baut oder anbietet und dort Wohnungen, zumindest kleine Apartments für ihre Auszubildenden oder Mitarbeitenden bereitstellt. Ich finde, das ist toll, dass es Menschen gibt, die sich da auch selbst aktiv drum kümmern und nicht warten, dass irgendwer irgendwas mal macht, sondern selbst anpackt. Und da seid ihr als Innung in Berlin ja wirklich, wirklich vorne mit dabei. Deshalb ja. Mhm. Ich denke, dass ihr auch für dieses Problem in irgendeiner Art und Weise Lösungen finden werdet. Und ich kann mir vorstellen, dass eure Betriebe in Berlin, die bei euch engagiert sind, dass die sich darüber freuen, wenn sie vielleicht sich künftig leichter tun werden bei der Suche nach Auszubildenden.
Ja. Also es ist schon so, dass unsere Betriebe, wir haben doch ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Das Schöne ist, wir sind eine Landesinnung. Das macht es wirklich sehr viel einfacher. Das heißt, wir haben den unmittelbaren Kontakt zu unseren Betrieben als Innung und wir sind gleichzeitig im Land überall vertreten, politisch überall, können überall mitmachen. Und das macht es schon, wenn du so strategische Projekte angehst, macht es schon einfach sehr viel einfacher. Kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt nicht, weil wir so toll wären oder so, sondern einfach, weil wir die Möglichkeiten und Chancen, die man so hat, vielleicht dann auch anders und einfacher nutzen kann.
10 Jahre ist sie her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Du gibst eigentlich schon eine gute Überleitung. Dann lass uns doch noch ein bisschen über die Arbeit der Innung sprechen. Und du hast die Verbindung zu den Fachhandwerkern gerade eben schon dargestellt, wie eng die ist. Kannst du mal uns erzählen, wie aktuell so die Stimmung bei euch ist in der Innung, in eurem Gebiet? Was machen, was bedrückt die SHK-Betriebe aktuell? Wo liegen die größten Schmerzpunkte? Oder sagst du, eigentlich passt alles?
wenn wir jetzt den großen Rahmen sehen, große Bauprojekte sind gestoppt. Die größeren Unternehmen interessieren sich inzwischen vielleicht auch mal wieder für kleinere Aufträge. Die Sanierungsarbeiten sind eben auch deutlich komplizierter als irgendwelche Neubaugeschichten. Du siehst schon, dass der Markt enger geworden ist. Eine Ausschreibung, bei der sich in der Vergangenheit vielleicht nur 3 Firmen drauf beworben haben, und du den Bleistift vielleicht gar nicht so anspitzen musstest, das ist vorbei. Da sind schon sehr viel mehr, die dann auch aus dem Umland kommen, aus anderen Bundesländern kommen und sich um diese Aufträge bewerben. Also das merken wir einfach. Mhm. Im Sanitärbereich, gut, das muss ich nicht großartig sagen, das siehst du auch in der Messelandschaft, dass man sich der sehr zurückhalten muss, weil die Zeiten für viele die letzten 2 Jahre nicht nur toll waren, muss man eben auch sagen. Ja. Und die Zeiten der großen Steigerungsraten sind vorbei. Wenn du jetzt auf die andere Seite gehst, die Verunsicherung auf dem Heizungsmarkt mit dem, was so alles an diese Übergangsfristen, dann warten die einen, warten darauf, dass es kommunale Wärmepläne gibt. Ob da so viel passieren wird, großes Fragezeichen. Dann klammern sich die anderen am Wasserstoffthema fest. Mhm. Wobei ich den Wasserstoff einfach wirklich in der Wärme absehbar nicht sehe. Auch für Berlin nicht, obwohl wir an einem sogenannten Wasserstoff-Backbone liegen. Da können wir nicht einfach mal sowas für uns abzapfen. Also die Verunsicherung ist einfach groß. Und das spürst du allenthalben. Und ich gehe davon aus, dass die negativen, ehemals BAFA, jetzt KfW-Zahlen, in Berlin genauso runtergegangen sind wie anderswo auch. Aber da müsste ich im Detail auch nochmal nachgucken. Also das ist einfach so, aber das widerspiegelt nur den Bundestrend. Ansonsten ist die Auftragslage nach wie vor einfach gut. Und ich glaube, der Vorlauf, den wir haben, hat sich nur geringfügig verändert. Dahingehend kann man nicht klagen. Natürlich immer das große Thema Fachkräfte. Und da sind wir jetzt vor allen Dingen auch auf anderen Gebieten, jetzt nicht nur beim Thema Regular Migration unterwegs. Wir haben die Start-ups oder die, ich würde inzwischen schon eher sagen, sogenannten Start-ups, die mit Schnellbesolungen unterwegs sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, doch es ist auch mein Credo, die Schnellbesolten von heute sind die Arbeitslosen von morgen. Wenn du die Erwerbslosenstatistiken anguckst, wer wird arbeitslos? Die keine Schulbildung haben als allererstes, keine abgeschlossene Schulbildung und zweitens die keinen qualifizierten Abschluss haben. Das heißt, wenn diese ganze Entwicklung vorbei ist, dann passiert da auch nichts mehr. Dann stehen die dort und haben nichts in der Hand, vielleicht irgendein selbstgedrucktes Zertifikat. Und da haben wir gesagt, okay, wir starten andere Konzepte, das heißt jetzt vom Helfer zum Gesellen, ich kann es auch gendern, von der Helferin zu Gesellen. So, da geht es darum, es gibt eine Menge Helfer, die einen guten Draht zu ihren Firmen haben und wir versuchen ganz einfach, diesen Draht, den die untereinander haben, noch zu verstärken, indem wir sagen, pass auf, wir führen diese Helfer, die ihr dort habt, zu einem qualifizierten Abschluss. Mhm. Also über die sogenannte externen Prüfung. So, und das, da war ich anfangs ganz skeptisch, ob das überhaupt angenommen würde, ob sowas überhaupt laufen würde.
Ja.
Geht über 2 Jahre. Ich sage auch, wie die Finanzierung ist. Das geht über 2 Jahre. Die kommen jeden Montag zu uns. Und das läuft ehrlich wie geschnitten Brot. Echt. Kann ich nur sagen. Also es ist so, die kommen einmal die Woche an einem festen Tag. Das ist mit den Firmen so gesprochen. Wir haben das eingereicht. Wir sind zertifiziert. Das sind mehrere Blöcke, die wir dort oder Teilqualifikationen, die dort erreicht werden. Mehrere TQs, das ist ja gerade auch überall im Gespräch, die absolvieren. Und wir bekommen dafür sogenannte Bildungsgutscheine, also so dass die Sache für uns finanziert ist hier. Und das Besondere ist, da das Ganze abschlussorientiert ist, bekommen diese teilnehmenden Helferinnen und Helfer, deren Betriebe bekommen den Lohn ersetzt für diesen Tag. Ich glaube, mehr Silbertablett, und da arbeiten wir auch wirklich, wirklich gut mit der Bundesagentur und den Jobcentern zusammen. Mehr Silbertablett gibt es nicht. So, jetzt haben wir, jetzt schulen wir und vielleicht kriegen wir sogar bundesweiten Rollout hin. Also so wie wir es machen, kann man es nur in verdichteten Räumen machen, also in Ballungsgebieten, Großstädten und sonst wie. Weil sonst die Fahrtwege jeden Montag muss ja irgendwie geregelt werden. Aber wir brauchen dann ja wieder neue Helfer. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir müssen auch dort Programme auflegen, die sehr gezielt darauf gehen, dass wirklich qualifizierte Helfer dort sind und dass das, was sie dort lernen, vielleicht dann in einem nächsten Schritt, wenn es nämlich um diese Teilqualifikation mit externem Abschluss geht, die dann hinterher auch wieder angewendet werden. Und auch das Programm haben wir aufgelegt. Wir starten sogar, was relativ mutig ist, aber auch klappt, wir starten sogar schon mit A2-Niveau, Sprachniveau, was echt niedrig ist, bieten aber dann wirklich, wirklich fachkundlichen Sprachunterricht.
Bei euch in der Innung, krass.
Da haben wir ganz wunderbare Mitarbeiter, die sowas machen. Mitarbeiterinnen auch, die sowas machen. Und du brauchst auch Coaching immer. Du brauchst immer Coaching mit dazu. Dass, wenn irgendwas nicht läuft, dass die Firmen irgendwie nicht so einen dicken Hals kriegen. Das läuft überhaupt nicht. Also sonst, wie sagt man so schön, sonst sind die Firmen für solche Themen verbrannt. Das kann ein- oder zweimal schief gehen, ein drittes Mal haben sie keinen Bock mehr drauf.
Ja.
So. Und deswegen muss das wirklich auch begleitend, behutsam machen, immer im Kontakt bleiben. Umsonst ist das alles nicht, was den Aufwand angeht, meine ich. Ja. Aber es funktioniert. Wir bauen uns eigene Bildungsketten und versuchen, keine prekären Arbeitsverhältnisse zu begründen, sondern wirklich Leute zum Abschluss zu bringen. Und da sehen wir uns auch an einem Strang ziehend, sogar auch mit Gewerkschaften. Was heißt sogar? Auch mit Gewerkschaften, die natürlich auch das Interesse haben, dass wir qualifizierte Abschlüsse hinbekommen. Also super, super spannend. Neues Themenfeld. Ich glaube, wir sind dann auch da so ein bisschen weiter als die meisten anderen. Aber es liegt auch daran, dass wir dieses Qualifizierungsgeschäft schon seit, weiß nicht, 15 Jahren machen. Dass wir einfach hier ein super Team haben, wo alle auch wissen, wie sie zusammenzuarbeiten haben und wie was funktionieren kann.
Das ist
schon so. So, das machen wir. Aber wir kümmern uns natürlich auch um die Befindlichkeiten, um es mal so zu sagen, der Azubis und machen in diesem Jahr das erste Mal das dritte Mal unser sogenanntes Azubi-Camp. Also da treffen sich dann junge Leute, um gegen ihre Handwerkerchefs aufgebracht zu werden. Nein, genau das machen wir eben nicht. Genau das ist es nämlich nicht, sondern es ist wirklich einfach darüber reden, wie läuft es bei euch, das ist auch gewerkeübergreifend. Wie läuft es bei euch? Was ist bei euch anders? Was können wir vielleicht auch von euch mitnehmen? Es ist sicherlich auch, man soll das gar nicht unterschätzen, dass sich die jungen Leute hin und wieder vielleicht auch mal selber einen Spiegel vorhalten und sich ihrer eigenen Rolle, ihres eigenen Verhaltens bewusst werden und dass vielleicht auch mal man selber daran arbeiten kann, anstatt alles nur doof und zu finden.
Das heißt, da geht es aber konkret um den Austausch untereinander dann.
Und das ist in einem sogenannten Barcamp-Format. Das heißt, sie organisieren sich selber, machen sogenannte Sessions, geben sich Themen vor und so weiter. Und super Geschichte. Und wir machen es jetzt erstmals mit einem Partner zusammen. Und zwar ist die Innung Frankfurt mit im Boot. Das heißt, wir werden auch so Konferenzschaltungen von Berlin nach Frankfurt, Frankfurt nach Berlin und wie läuft's bei euch und was sind gerade die Themen. Es wäre natürlich mega, wenn sich das weiter rumspricht und man im nächsten Jahr vielleicht mit 4 oder 5 zusammenarbeiten würde. Dann hat es natürlich auch eine ganz andere Außenwirkung nochmal. Aber ich freue mich, dass wir das in diesem Jahr erstmal so machen und dass einfach diese Idee auch zündet. Weil es sollte kein Berliner Phänomen bleiben, sondern wirklich sowas wird einfach gesucht und gemacht. Ja, und dann freue ich mich auch noch, dass wir am Ende unserer Sommerferien haben wir auch das dritte Mal ein sogenanntes Klimacamp. Da geht's, wohin fährt man in Berlin im Sommer? Natürlich an den Wannsee. So, und da gibt's so ein Jugendgästehaus. Da sind dann Schülerinnen und Schüler eingeladen. Und was wir dort machen, wir bauen wirklich. Es wird praktisch gearbeitet. Da sind Ausbildungsmeister, Coaches mit dabei. Ich selber sehe mich auch in kurzer Hose, im T-Shirt und mache da auch ein bisschen mit. Ja, das macht einfach
cool.
Einfach Spaß. So, und bauen irgendetwas im Bereich Erneuerbare, was mit uns und das, was wir so machen, zu tun haben. Also im letzten Jahr war es dann ganz toll. Da haben wir so wir hatten noch mehrere Sachen, aber muss mich ein bisschen beschränken. Zeitlich haben wir zwei Schlauchboote und haben darauf PV aufgebaut, haben Motoren eingebaut und so weiter und haben das zusammen gemacht, so in Gruppenarbeiten. Das macht einfach, ist einfach, ey, mega geil. So, und Und dann, stark. Dann war es auch schlechtes Wetter. Mann, und dann war Donnerstag, und dann war auch zufällig hier bei uns der RBB, unser lokaler Radiosender mit der Abendschau, das läuft so im Vorabendprogramm, im Abendprogramm, und die waren dann auch mit dabei, und da hatten wir Glück, die Sonne kommt raus, wir haben unseren Stapellauf gemacht, das Ding schnurrte und surrte über den Wannsee. Also zum Wasserski laufen hätte es jetzt nicht gereicht, aber es war einfach gut.
Andreas, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das klingt nach ganz viel Spaß, was ihr da auch in Berlin einfach habt und was ihr einfach mit den Azubis, mit den Mitarbeitenden aus dem Handwerk auch außerhalb der eigentlichen handwerklichen Tätigkeit noch so macht. Ich denke, das bindet auch einfach an den Job.
Das ist nicht außerhalb der eigentlichen Tätigkeit. Das ist Handwerk.
Völlig richtig. Es ist nur so, steht jetzt nicht klassisch im Ausbildungsplan drin, so, ne? Mal an den Wannsee fahren und da ein Solarschlauchboot zu bauen. Das ist dann schon außergewöhnlich.
Macht jedenfalls unheimlich Spaß. Und ich glaube, dass das auch mit dazu beiträgt, dass unsere Ausbildungszahlen hier in Berlin, es könnte immer mehr sein. Und manchmal wünschte man sich auch, dass wir weniger Abbrüche hätten. Aber insgesamt kann ich schon sagen, wir liegen hier in Berlin vor Kfz, wir liegen hier in Berlin vor Elektro, wir liegen vor allen Berufen des Bauhauptgewerbes zusammen. Das hat sicherlich auch schon damit was zu tun, dass wir gucken, wie man das Handwerksimage im SHK-Bereich ein bisschen aufpolieren kann. Und wenn es keinen Spaß macht, dann kannst du es eh vergessen.
Ja, und das klingt bei euch auf jeden Fall nach Spaß und nach vielen Möglichkeiten, wie sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Auszubildende bei euch einfach auch beteiligen können. Und ja. Ich gebe da gern auch eure Internetadresse nochmal durch, shk-berlin.de. Dort findet man alle Infos, vielleicht auch jetzt Kollegen, Kolleginnen aus anderen Innungen oder aus Fachverbänden, die sagen, hey, das hört sich ja super spannend an, was der Andreas hier erzählt. Mhm. Auch da findet man alle Infos bei euch online. Und Andreas, ich würde sagen, wir vertiefen den ein oder anderen Punkt, vielleicht zum Ende der Sommerferien, wenn ihr euer Klimacamp gemacht habt. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, was dann da alles lief. Okay. Für jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir für das heutige Interview. Wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit und weiterhin ja ganz viel Spaß und Erfolg auch mit der Ägypten-Organisation, die zeitfordernd ist, die aber auf jeden Fall wertvoll sein wird. Andreas, vielen lieben Dank dir. Liebe Grüße nach Berlin.
Ja, ich danke dir auch, Max, und Grüße ins SHK-Handwerk.
Danke dir, alles Gute. Ciao.
Das war's mit der SHK-Show. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt von Kicker, der deutschsprachigen Sportmedienmarke. Egal ob App, Web, Print, Podcast oder Video. Beim Kicker findet man zu über 20 Sportarten alles, was man wissen muss.